Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Ja, wer nicht allzu risikoreich investieren will und sein Geld passiv vermehren möchte, entscheidet sich gern einmal für die Exchange-Traded Funds, also die ETFs. In der letzten Staffel von Lohnt sich das? Habe ich von meinen fiktiven 10.000 Euro einen Teil in sogenannte aktive ETFs investiert. Und ich muss sagen, es lief eigentlich ziemlich gut. Im Gegensatz zu der Rolex-Uhr, in die ich investiert habe, das lief weniger gut. Aber was ist das jetzt eigentlich? Was bedeutet aktiver ETF? Und das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten. Als Gast beehrt mich heute Ivan Durdewitsch, der Leiter der ETF-Distribution für Österreich, Deutschland und die Schweiz, für den internationalen Vermögensverwalter JP Morgan. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke sehr.
Und bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es lohnt sich auf jeden Fall, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, uns zu abonnieren. Dann seid ihr auch die Ersten, die eine neue Folge hören können. Dann starten wir gleich los. Als Erstes würde ich eigentlich gerne mit dir besprechen, Ivan, wovon sprechen wir überhaupt bei ETFs? Was ist das eigentlich genau und warum werden die in der Masse immer beliebter?
Beim ETF handelt es sich eigentlich nichts anderes als um einen börsengehandelten Fonds, der an der Börse notiert ist, fortlaufend auch gekauft oder verkauft werden kann, zu den üblichen Börsenspreads, die es so gibt. So, der ETF hat die großen Vorteile von der Transparenz, von der Liquidität, von Intraday-Liquidität. Transparenz übrigens nicht nur von der Preisgestaltung oder auch vom aktuellen Preis, den ich dafür bezahle, wenn ich in den ETF investiere oder verkaufe. Die Transparenz auch in, was ist überhaupt drin in meinem Portfolio, sprich in diesem ETF. Die Liquidität ist natürlich eines der großen Vorteile ebenfalls. Das heißt, ich kann große Summen eigentlich auch investieren oder auch wieder deinvestieren, so wie ich das gerne haben möchte.
Ja, das klingt ja schon mal ganz gut eigentlich. Also bei aktiven ETFs, von denen wir ja jetzt eigentlich sprechen wollen, greift ein Fondsmanager eben aktiv nochmal in das Ganze ein. Und würdest du sagen, ist das hilfreicher oder bringt das auch nochmal vielleicht mehr Risiko?
Ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen mit den ganzen ETFs. Und zwar, wenn wir jetzt überhaupt den ETF uns anschauen, vielleicht auch ein bisschen die Entwicklung vom gesamten ETF-Markt. Das heißt, ursprünglich hatten ETFs damit angefangen, dass sie einen Index repliziert haben und Popularität gewonnen haben, einfach aufgrund dieser einfachen Indexreplikation. Und hierbei müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und uns überhaupt mal vorstellen, was ist überhaupt ein ETF nochmals, ein bisschen genauer. ETFs hatten ursprünglich mal angefangen mit einer simplen Indexreplikation. Das heißt, dass ich beispielsweise einen S&P 500, einen MSCI World Index repliziert habe, 1:1, wie es auch im Index ist, so war es auch im Portfolio vom ETF. Das war der erste Grundgedanke vom ETF, wobei man auch hier sagen muss, diese Indexreplikation war nicht neu für den ETF. Die Indexreplikation gab es bereits im klassischen Publikumsfondsbereich. Hier war es bekannt als Indexfonds. Man hatte dann eben diese passive Art vom Investieren übertragen in eben dieses neue Tool oder diesen neuen Wrapper namens ETF, Exchange Traded Fund. Man hatte entsprechend hier eben diese sogenannten ETF-Vorteile, die ich eben schon erwähnt hatte, mit eingebracht. Die Transparenz, die Liquidität, die Flexibilität auch beim Handel, all diese Dinge kamen letztendlich mit hinzu. So hat sich der ETF über die Jahre auch weiterentwickelt und immer mehr populärer geworden in diesem Bereich. Es kam dann bei der Evolution von ETFs noch weitere Strategien dazu. Das heißt, von den einfachen Aktienstrategien kamen dann auch nochmal festverzinsliche Strategien mit dazu, wie einfache Staatsanleihen, später noch Unternehmensanleihen, Hochzinsanlagen kamen noch dazu. Dann kam in der Evolution vom ETF der nächste Schritt, wo man eben noch diese sogenannten Strategic oder Smart Beta Lösungen auf den Markt gebracht hat, wo eben auch über Faktoren versucht wurde, ein besseres Risikoertragsprofil für den Anleger zu erzielen. Neu jetzt im ETF-Mantel sind die aktiven ETFs. Und da hast du vollkommen richtig gesagt, bei den aktiven ETFs greift ein Portfolio-Manager mit hinein. Jetzt der Grad, wie viel der aktive Portfolio-Manager eingreift, ist wiederum abhängig von der tatsächlichen aktiven Strategie. Und hierbei stellt sich immer die Frage, was ich immer gerne sage, was will eigentlich der Anleger durch die Allokation erreichen, wie viel Risikobereitschaft ist überhaupt gegeben und dann natürlich, welche Herausforderungen hat er und dann eben, was könnte hier tatsächlich die beste Lösung sein. Und da können wiederum aktive ETFs absolut eben nochmal interessant für jeden Anleger sein.
Vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, also worauf schaut der oder die Fondsmanager eigentlich genau, wenn die aktiv eingreifen und im Endeffekt die Anlage etwas lukrativer machen wollen?
Ich glaube, da muss man, wenn wir jetzt mal das von uns ausgehen, ich mache mal vielleicht zwei Beispiele, wo vielleicht etwas weniger eingegriffen wird und vielleicht ein Beispiel, wo vielleicht etwas mehr eingegriffen wird, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Es gibt bei uns eine Serie, die nennt sich Research Enhanced Indexing. Research Enhanced Indexing, was eigentlich das Ziel ist, eigentlich diesen Index aus der Vogelperspektive auch tatsächlich im Portfolio zu haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt an ein MSCI World Beispiel aus der Vogelperspektive sieht das dann wirklich regional genauso aus wie der MSCI World. Wenn ich in die einzelnen Sektoren hineingehe, ebenfalls wie auch der MSCI World, auch andere Risikoparameter wie Faktoren sind ebenfalls neutral zum MSCI World. Dann allerdings, wenn wir uns in die einzelnen Sektoren hineingehen, da kommt eben tatsächlich dann dieses, wo greift der aktive Portfolio Manager ein? Da sehe ich dann letztendlich Abweichungen zum tatsächlichen MSCI World Gewicht. Nur diese Abweichungen, die hier unser Portfolio-Management-Team vornehmen darf, sind relativ begrenzt. Das heißt, wir reden hier wirklich von Basispunktenbereich, die wir von der Benchmark abweichen. Und diese leichten Abweichungen wiederum, die zielen darauf, dass man am Ende nach Möglichkeit eine bessere Performance bekommt wie vorher. Übrigens, ich backe sehr gerne. Ich kann es vielleicht anders nochmal darstellen. Im Endeffekt sieht es aus wie ein Kuchen, ja, ein gut schmeckender Kuchen. Ich selbst mache gerne Sport, das heißt, was ist für einen Sportler wichtig? Am besten mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate, so ein bisschen auch.
Kein Zucker.
Ja, kein Zucker, genau. Das heißt, wenn ich meinen Kuchen backe, ich reduziere so ein bisschen das, was negativ ist, was ich nicht mag. Das ist praktisch der Zucker. Ich reduziere ihn, was ich gerne mache, vielleicht noch ein, zwei Eier dazu, damit ich mehr Proteine habe. Am Ende der Kuchen schmeckt weiterhin sehr gut. Sieht aus wie ein Kuchen, schmeckt wie ein Kuchen, hat aber im Endeffekt genau das erzielt, was ich eigentlich haben wollte. Mehr Proteine und weniger Zucker.
Mhm. Muss nur dann beim Backen hoffentlich auch wirklich gut rauskommen, also ein gutes Ergebnis
genau,
haben. Ja.
Richtig.
Genau. Okay. Ja, in den USA sind aktive ETFs schon eigentlich ziemlich beliebt. Es gibt ja eben welche von JP Morgan, aber auch Ossian Schiller Barclay zum Beispiel oder VanEck bietet auch schon aktive ETFs an. Und im Jahr 2022 zum Beispiel waren aktive ETFs die am schnellsten wachsende Anlageklasse. Klingt jetzt eigentlich mal sehr gut. In Österreich würde ich sagen, sind wir eigentlich mit dem Hype noch nicht so ganz da. Also es ist noch nicht so ganz bekannt. Warum gibt es eigentlich noch recht wenige Anbieter? Ich denke mal, das ist in Deutschland und der Schweiz relativ ähnlich.
In der Tat, ich glaube, als wir mit JP Morgan Asset Management mit unserem ETF-Angebot auf den Markt gekommen sind, das war vor knapp 6 Jahren der Fall. Seinerzeit hatten wir auch mit 4 ETFs gestartet. Heute sind wir bei 39 ETFs. Allein im ersten Quartal von diesem Jahr kamen 3 weitere aktive ETFs hinzu. Das heißt, das Angebot wird von Zeit zu Zeit immer größer, auch hier in Europa. Entsprechend auch die Möglichkeiten für den Anleger, den ETF herauszusuchen, der attraktiv ist. Da, wo es bereits aktive ETFs gibt in Europa, sei es auch in Österreich, in der Schweiz oder auch in Deutschland, sehen wir die gleichen Tendenzen. Da wird eben auch mehr und mehr der aktive ETFs eingesetzt. Beispielsweise, du hast schon einige Zahlen gesagt vom Jahr 2022. 2023 war der Anteil von aktiven ETFs bei den Nettomittelzuflüssen global bereits bei 20%. Hier in Europa waren wir bei 7%. Es gibt aber Anlagekategorien, wo auch der ETF, der aktive ETF eben noch mehr Interesse weckt als diese 7% auch hier in Europa. Ein Beispiel beispielsweise unsere US-Aktienstrategie, die wir haben, hatte letztes Jahr einen Marktanteil von über 11%. Eigentlich eine Kategorie, die sehr stark dominiert ist, eigentlich vom passiven ETFs. Und dennoch sagt der Anleger, er sieht wirklich hier die Attraktivität von dieser aktiven ETF-Lösung.
In Europa unterliegen ETFs ja ein bisschen anders als in den USA sehr strengen Offenlegungspflichten. Was bedeutet das genau? Und ist das einschränkend oder nicht?
Es bedeutet eigentlich nichts anderes, dass der ETF transparent sein muss. Und da fühlen wir uns auch absolut wohl. Das heißt, der Anleger kann jeden Tag auf unserer Webseite tatsächlich sehen, was wir im Portfolio haben. Und da fühlen wir uns wohl und damit können wir auch unser Produktangebot entsprechend anbieten und erfolgreich anbieten, weil wir sind relativ gut am Wachsen hier.
Jetzt wollen wir gleich noch genauer wissen, was es kostet, in einen aktiven ETF zu investieren. Nach einer ganz kurzen Pause, bleibt dran.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, zahlt sich ein aktiver ETF preislich aus? Aktive Fonds sind ja meist deutlich teurer als passive ETFs. Wie sieht es jetzt mit den aktiven ETFs aus?
Die aktiven ETFs von der Gebührenstruktur bewegen sich im passiven Rahmen. Das heißt, wir reden hier wirklich auch im Basispunktebereich, wo der aktive ETF ist. Und dann kommt es tatsächlich eben auf den ETF per se drauf an. Das heißt, es gibt manche, nehmen wir unsere globale Strategie, liegt bei 25 Basispunkten. In line, wie ich sagen würde, mit einem klassischen passiven ETF. Die US-Strategie mit 20 Basispunkten auch äußerst attraktiv. Man darf hier auch nicht die Alpha-Komponente vergessen, die noch dazukommt. Das heißt, das Nettoergebnis ist in der Tat seit Auflage dieser aktiven ETFs besser als das passive Pendant. Wenn wir uns das im festverzinslichen Bereich anschauen, hier gibt es tatsächlich manche aktive Strategien, die sogar günstiger sind als das passive Pendant.
Was kann jetzt eigentlich noch schiefgehen, wenn man in aktive ETFs investiert? Also ich habe gesehen, bei JP Morgan soll es hunderte Menschen geben, die diese Anlageergebnisse in der Investmentgesellschaft durchforsten und sich ansehen. Übernimmt da zum Beispiel irgendwann auch die KI? Und was kann da dann eben noch schiefgehen?
In der Tat wird KI auch ein Bestandteil von Portfolio Management sein, wird aber natürlich den Menschen nicht ersetzen. Das ist vielleicht äußerst wichtig, hier nochmal hervorzuheben. Aber unterstützend wird es definitiv, glaube ich, in vielen Bereichen, die wir heute kennen, wird KI unterstützend mit dazukommen. Jetzt von den Research-Analysten, die wir beim Haus JP Morgan Asset Management haben, sind es tatsächlich Fundamental-Research, das wir nutzen. Das heißt, bei diesem Fundamental-Research werden Unternehmen analysiert und wir schauen uns die relative Attraktivität der Unternehmen in ihrem jeweiligen Sektor an. Das ist das Kernelement von allen unseren Strategien. Generell, was natürlich sein kann, ist, wenn wir jetzt von einer aktiven Strategie reden, es gibt natürlich den sogenannten Tracking Error. Der Tracking Error bedeutet wiederum die Schwankungsbreite gegenüber dem Benchmark. Das heißt, dadurch, dass ich einen etwas höheren Tracking Error im Vergleich zu einer passiven Strategie habe, kann natürlich diese sogenannte relative Performance wiederum, der Vergleich von der eigentlichen Performance zur Benchmark, die kann leicht schwankend sein. Das wird eben gemessen über den Tracking Error und der ist leicht höher als bei einer passiven Strategie. Von der Volatilität wiederum, abhängig von der jeweiligen aktiven Strategie, kann die Volatilität, das ist im Endeffekt gemessen am gegenüber dem Gesamtmarkt, ähnlich sein, beziehungsweise ist ähnlich wie auch die passive Strategie. Aber es ist wirklich abhängig von der Strategie, die der Anleger am Ende wählt.
Jetzt würde mich noch interessieren, weil wir ja auch vorhin über die Offenlegungspflichten gesprochen haben. Was beinhalten die aktiven ETFs? Ist da zum Beispiel Nachhaltigkeit auch ein Ding? Und weil sie eben transparent sein müssen, gibt es auch welche, die etwas schwieriger sind, so zum Beispiel Rüstungsindustrie zum Beispiel heutzutage.
Thema Nachhaltigkeit ist äußerst wichtig und ich glaube, insbesondere mit aktiven ETFs kann das Thema Nachhaltigkeit ideal abgebildet werden. Das heißt, wenn wir bei uns in unserem Produktangebot das anschauen, gibt es auch unterschiedliche Grade der Nachhaltigkeit. Das heißt, unsere traditionellen Aktien Research Enhanced Index Produkte beispielsweise sind nachhaltig, sind auch nach Artikel 8 in Europa nach der SFDR-Verordnung auch klassifiziert. Bei diesen schließen wir die Rüstungsindustrie aus. Das heißt, es werden Unternehmen ausgeschlossen aus dem Bereich Rüstung, es werden Unternehmen ausgeschlossen aus dem Bereich der Thermalkohleabbau und auch der Kohleverstromung. Tabakproduktion und eben die UN Global Compact Verletzer werden ausgeschlossen. Das ist ein Bereich. Was passiert ist natürlich, jetzt ist die Frage auf dem Portfolio-Konzept oder beziehungsweise auf die Portfolio-Konstruktion, wenn ich eins von beispielsweise Rüstungsunternehmen ausschließe. Was wir machen auf der Portfolio-Ebene, wir sagen, wir wollen weiterhin das Risikoprofil, was ich vorhin auch gesagt habe, vom jeweiligen Index beibehalten. Nehmen wir wiederum den MSCI World als Beispiel. Das heißt, wenn wir hier Rüstungsunternehmen ausschließen, dann nehmen wir andere Industriegüterunternehmen etwas höher in die Allokation hinein, damit wir weiterhin auch dieses Risiko gegenüber dem Sektor Industrials, also in die Industriegruppen, wirklich auch neutral bleiben. Wenn wir uns das dann wiederum auf andere Bereiche anschauen, das ist der, wie ich sage immer, der erste Schritt von Nachhaltigkeit ist wirklich dieser Ausschluss. Der zweite Bereich wird dann schon wieder spannender. Im zweiten Bereich ist wirklich, wo wir wiederum über unsere Research-Analysten, die ich vorhin erwähnt habe, wo wir auch nochmal systematisch die Unternehmen nach E, S und G Kriterien auch analysieren und bewerten. Hier gibt es auch bei uns im Haus einen standardisierten Prozess, wie wir das vornehmen. Es gibt auch von uns einen eigenständigen ESG-Score pro Unternehmen, der eben auch mit berücksichtigt wird. Und dann kommt eigentlich die dritte Säule, wie ich immer gerne sage. Die dritte Säule ist eigentlich die spannendste. Das ist das Thema Stewardship und Engagement. Das ist dieser kritische Dialog mit den Unternehmen, dass man wirklich hier auf Verbesserung hinarbeitet mit den jeweiligen Unternehmen. Wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit auch achtet, ist, glaube ich, das ein Bereich, den man tatsächlich vernachlässigen sollte. Und hier nutzen wir den kritischen Dialog. Wir suchen den kritischen Dialog mit den jeweiligen Unternehmen und nutzen auch eben unser sogenanntes Proxy-Voting auch, um eben für oder gegen das Management in einzelnen Punkten abzustimmen. Es geht natürlich noch deutlich grüner. Das heißt, hier gibt es beispielsweise eine sogenannte SRI-Variante von uns, wo wir auch wiederum all das, was ich eben besprochen hatte, im Thema Stewardship, auch eben in der ESG-Integration, Bewertung von den Unternehmen, mit aufnehmen. Allerdings eben nochmal mit einem Dekarbonisierungspfad in Verbindung und nochmal mit strengeren Ausschlusskriterien.
Ist es dann auch eine Aufgabe von den Fondsmanagern, die eben aktiv nochmal die ETFs analysieren oder sozusagen eingreifen? Ist das auch deren Aufgabe, da zu schauen, okay, was ist jetzt nachhaltig, oder schauen die wirklich nur auf die finanziellen Aspekte?
Die finanziellen Aspekte sind natürlich ein Bereich, aber Nachhaltigkeit ist ein zweiter Bereich. Es wird beides angeschaut. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, bei Nachhaltigkeit oder das, wie ich mal sage, dieses Buzzword ES und G, ist ein Bereich, ist das G, und das wird ganz oft vergessen, das ist die Governance. Die ist natürlich eben gerade im finanziellen Bereich äußerst wichtig.
Was ist jetzt generell Ihre Einschätzung, wenn Sie jemand fragen würde, also passiver oder aktiver ETF, oder soll man am besten, so wie man natürlich immer sagt, am besten breit streuen und sowohl passive als auch aktive ETFs für sein Portfolio wählen?
Ich glaube, es kommt wirklich auf die Frage an, was will ich mit meiner Allokation erzielen. Das heißt, wenn ich eine langfristige Anlage plane, da können aktive ETFs absolut wirklich attraktiv sein. Oder wenn ich den ETF wirklich meine Kernallokation nutze, wo ich sage, ich möchte hier, nehmen wir wirklich wiederum als Beispiel den MSCI World. Ich möchte den MSCI World wirklich dieses Exposure aufbauen, nehme das in mein Portfolio auf. Und das über mehrere Jahre halt. Da kann ich natürlich mit einem aktiven ETF deutlich mehr an Performance wahrscheinlich bekommen, als ich das mit der passiven Anlage bekommen würde. Und hier habe ich weiterhin die gleichen Vorteile, was ich eigentlich beim passiven Pendant hatte. Auch das Risikoprofil ist wirklich vergleichbar. Das heißt, hier könnte der aktive ETF in der Tat interessant werden. Festverzinslichen Bereich, das haben wir heute noch gar nicht so vertieft, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Im festverzinslichen Bereich, das ist ein Bereich, wo ich persönlich glaube, dass der aktive ETF auch nochmal signifikant an Interesse gewinnen wird. Warum? Relativ auch wiederum einfach zu erklären. Wenn ich alleine an Unternehmensanleihen mir das vorstelle und solche Unternehmensanleihenindizes haben natürlich den Unterschied zu der Aktienseite. Das heißt, nicht das erfolgreichste Unternehmen bekommt die größte Gewichtung. Das ist Klassiker bei den marktbelastungsgewichteten Indizes. Unternehmen erfolgreich bekommen eine größere Allokation im Index. Bei den festverzinslichen Bereichen ist es anders. Die Unternehmen, die die meisten Schulden ausgeben, die bekommen die größte Allokation. Und hier ist natürlich gerade auf der Kreditseite die Frage, möchte ich dem größten Schuldner zwangsläufig wirklich mein Geld geben? Das ist die große Frage. Und hier ist ein Bereich, wo natürlich über aktives Management eben dieser Kreditcheck nochmal vorgenommen werden kann, damit eben Ausfallrisiken vermieden werden. Oder auch andere Bereiche im festverzinslichen Bereich. Wenn ich beispielsweise auch eine Kernallokation im festverzinslichen Bereich mir anschaue, hier gibt es eben doch Opportunitäten, sei es bei der sogenannten Duration oder eben auch bei den jeweiligen zugrunde liegenden Sektoren, wo ich mich positionieren möchte. Das ist ein Bereich, wo ich glaube, da kann doch der aktive Manager signifikante Vorteile bringen im Vergleich zu einer passiven Indexreplikation. Und das wird ein Bereich werden, der jetzt mehr und mehr Interesse weckt, auch von anderen Häusern, nicht nur von uns. Das heißt, andere Häuser sind auch in dem Bereich, wo sie eben diesen Trend erkannt haben und auch hier sehen, wo sie, dass es wirklich Vorteile für den Anleger langfristig bringen kann.
Also kommt bald auch die Konkurrenz.
Sie ist schon da.
Also sind jetzt aktive ETFs wirklich das Beste aus zwei Welten, wie man auch vielleicht sagt? Ich habe auch zum Beispiel gesehen, in manchen Berichten wird gesagt, ja, ein aktiver ETF ist eigentlich nicht ganz aktiv. Was heißt das?
Das ist mal die Frage, die Definition von was ist nicht ganz aktiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es ist die Frage, wie viel Risiko möchte ich zulassen, wie viel Freiheiten gebe ich dem Portfolio? Ich hatte es vorhin gar nicht zu Ende geführt gehabt. Wenn wir diese Research Enhanced Serie, hier ist natürlich das Risiko äußerst begrenzt. Wir begrenzen hier auch den sogenannten Tracking Error. Das heißt, wir können gar nicht, auch wenn jetzt unser Portfolio-Management eine Vorliebe für US-Aktien hätte, beim MSCI World wäre die US-Allokation ebenfalls gleich das MSCI World. Das geht in diesem Konzept nicht. Es gibt andere Strategien. Hier hat der Portfolio-Manager mehr Freiraum. Es gibt bei uns beispielsweise eine neue US-Core-Strategie. Hier hat der Portfolio-Manager darf deutlich stärker abweichen von der Benchmark, als das gegeben ist. Das heißt, hier ist der Portfolio-Manager schon stärker gefragt. Wenn ich dann auf diese festverzinsliche Seite wieder übergehe, bei beispielsweise der globalen bei unserem Global Aggregate Lösung. Hier ist natürlich die Frage vom Portfolio Manager, wie viel Duration möchte ich im Portfolio haben? Welchem Sektor gehe ich tatsächlich hinein und was mache ich mit den Währungen? Das sind drei Komponenten. Da hat schon der Portfolio Manager mehr Arbeit zu tun, als man sich das vorstellen kann.
Und man kann ja selber auch nochmal genauer reinschauen.
Richtig.
Und genauer schauen, wo man sein Geld eben investieren will. Ich nehme also mit, es ist natürlich nicht ganz ohne Risiko, wie bei allen Investments, aber wenn man das über mehrere Jahre vielleicht verfolgt, also sowohl aktive als auch passive, kann man da auf jeden Fall was für sich rausholen. Vielen Dank, Ivan, für deinen Besuch bei uns im Studio. Danke für die vielen Infos zu den aktiven ETFs.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich auch diesmal, dass euch diese Folge zum Investieren etwas aufgeklärt hat und natürlich gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt natürlich. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.